Herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 25. Oktober 2022. Hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit.
Hi.
Deutschland.
Hallo. Was war das denn gerade?
Geht gut los.
Ja, aber genau das lassen wir jetzt so und reden darüber, dass Deutschland einen Schritt in Richtung Digitalisierung geht. Es ist ein Trippelschritt, sagen wir mal. Aber immerhin, beim Arzt und in der Apotheke soll diese Revolution schon funktionieren und wir haben es getestet. Außerdem geht es um das neue Jugendwort des Jahres, ganz kurz um unseren Bundespräsidenten und es geht um Katzen.
Katzennummer, da bin ich ja nochmal gespannt. Aber gucken wir mal. So, Ferenc, die Digitalisierung hält Einzug beim Arzt und in der Apotheke.
Man glaubt das gar nicht, ne? Es ist unglaublich eigentlich. Gut, wir wollen nicht zu optimistisch sein. Sie hält Einzug, sie ist noch nicht wirklich da. Es geht ums E-Rezept, ne? Darüber wollen wir tatsächlich sprechen jetzt. Also tatsächlich im Frühjahr soll das E-Rezept kommen. Dann gibt es die Möglichkeit, im Prinzip beim Arzt schon das Rezept aufs Smartphone zu bekommen, automatisch in einer App. Und dann mit der App in die Apotheke zu gehen, dort zeigt man dann den QR-Code vor, so ein bisschen wie wir das jetzt von den Impfpässen von den digitalen schon kennen. Da gibt es ja auch so einen QR-Code, den man abscannen kann. Und dann bekomme ich quasi das Medikament einfach ausgehändigt, brauche auch kein Papierrezept mehr.
Was brauche ich dafür? Mein Telefon und sonst nichts?
Ein Smartphone und tatsächlich die App deiner Krankenkasse beziehungsweise diese E-Rezept-App, die man sich runterladen kann. Funktioniert auch schon, wir werden es gleich hören. Wir haben es ja heute früh, unser Berlin-Reporter hat es heute früh ja ausprobiert.
Sie heißt auch E-Rezept-App.
Sie heißt auch E-Rezept-App. Man findet sie unter diesem Stichwort tatsächlich im App-Store. Mhm. So, theoretisch ginge es auch ohne Smartphone und ohne App, nämlich mit deiner Krankenkassenkarte. Und hier kommt jetzt das große Aber. Aber das ist noch nicht sicher, ob das tatsächlich so funktionieren wird, weil es gibt mal wieder Bedenken wegen
Datenschutzes.
Datenschutz, of course. Du hast es richtig schon vermutet und gesagt. Ja, also es soll künftig eigentlich so laufen, entweder ich mache es so, wie wir es gerade beschrieben haben, über das Smartphone und über die App oder ich mache es eben mit der Krankenkassenkarte, weil die hat die Möglichkeit, auch so ein E-Rezept zu speichern. Das hieße, ich gebe dem Arzt einfach die Karte, beziehungsweise der Schwester, die bucht dort dieses Rezept drauf und in der Apotheke halte ich dann einfach meine Karte hin und dann sieht der Apotheker, was mir verschrieben worden ist. Problem ist, man hat bei der Konzeption der Krankenkassenkarte leider vergessen, dass man die irgendwie mit einer PIN zu schützen. Das heißt, in der Theorie ist es möglich, dass jeder, der Zugang zu dem System hat, am Ende gucken kann, welche Rezepte sind mir sozusagen, also welche Medikamente sind mir verschrieben worden. Also wenn der Apotheker meine Versichertennummer kennt beispielsweise, dann kann er auf dem Server nachgucken, was mir alles verschrieben worden ist. Und deswegen haben Datenschützer Bedenken. Das sind die einen. Die anderen, zum Beispiel bestimmte Ärzteverbände in bestimmten Landkreisen in Deutschland, haben schon gesagt, wenn das nicht kommt mit der Krankenkassenkarte, dann machen wir bei den ganzen E-Rezept gar nicht mit.
Warum? Weil sie...
Weil ihnen das einfach zu umständlich ist dann am Ende.
Aber eigentlich ist das mit dem QR-Code ist doch total simpel.
Es ist super tatsächlich. Endlich wieder ein Stück Papier weniger, ja. Kein Mensch braucht diese Durchschläge und diese Ausdrucke und so. Es geht alles viel, viel schneller. Also wenn das dann wirklich jetzt kommt, regulär kommt, es wird ja schon getestet, dann wäre das wirklich großartig.
Ja, und es wird getestet bei uns in Berlin. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs hat sich heute früh krankgestellt aus Recherchezwecken, war bei Hausarzt Malik Böttcher in Schöneberg und hat eben ausprobiert, wie gut das schon funktioniert hier bei uns in Berlin mit dem E-Rezept.
Hier sind auch schon die Kolleginnen. Schon guten Morgen, darf ich gleich durch? Super, okay, sehr schön. Ganz hinten im Gang, ah, da sitzt er schon, Malik Böttcher. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben schon den Rechner auf, das ist sehr gut. Wir wollen uns über das E-Rezept unterhalten. Ja. Welche Erfahrungen haben Sie in den letzten Wochen gemacht?
Na, die Erfahrung haben wir erstmal gemacht, dass wir uns mit dem EDV-System beschäftigen mussten. Dann haben wir sogar das Systemhaus gewechselt und sind jetzt zur modernsten Praxisverwaltungssoftware und können tatsächlich jetzt loslegen. Das heißt aber, in Real Life haben wir noch keinem einzigen Patienten das mitgegeben. Wir haben das strukturell getestet, es läuft. Es gehören aber noch einige Hürden auf Patientenseite dazu, dass es richtig losgehen kann.
Gut, wie praktisch, dass ich meine Karte direkt dabei habe. Ich gebe Ihnen die. Wie läuft das jetzt?
Lesen Sie jetzt hier in unser Computersystem ein. Das sind Sie, das sind Ihre Daten, richtig? Ja. Genau, und dann würde ich Ihnen ein Rezept ausstellen, ganz normal. Dann drücke ich hier auf den Button. Zum Beispiel nehmen wir ein Kopfschmerzmedikament. Dann drücken wir hier drauf und dann wird das E-Rezept versenden gedrückt. Und in dem Moment sehen Sie hier einen bereitgestellten QR-Code. Diesen QR-Code können Sie jetzt theoretisch auf ihr Handy laden.
Ah, okay. Ich habe mir ja vorher so eine App installiert, die heißt das offizielle E-Rezept. Und da erscheint dann dieser QR-Code, mit dem gehe ich dann zur Apotheke. Kriegen die Leute das hin?
Ja, also ich denke, 20% unserer Patienten sind internetaffin und online-affin und app-affin. Die schaffen das. Aber also Pflegeheimbewohner, ältere Personen oder Personen mit sprachlichen Schwierigkeiten werden auf jeden Fall da eine Hürde haben. Also barrierefrei ist das nicht.
Also, dann checke ich das mal. QR-Code auf dem Handy, mit dem geht's jetzt zur Apotheke. Mal gucken, ob der auch was damit anzufangen weiß.
Malik Böttcher hat zum ersten Mal ein E-Rezept ausstellen dürfen. Das ist doch sensationell, oder? Es war noch keiner, wir haben noch, also bei uns hat es noch keiner, dass wir 20% der Menschen affin sind, aber sie wussten es einfach noch nicht. Ist ja auch okay. Immerhin. Also, bei Malik Böttcher hat alles geklappt. Und dann ist natürlich die große Frage, funktioniert das auch auf der anderen Seite? Und deswegen ist Christian natürlich dann auch in eine Apotheke gegangen und habe mit Apothekeninhaber Christian Zimmermann versucht, jetzt tatsächlich seine Kopfschmerzmedikamente zu bekommen. Er war in der Bärenapotheke am Marzahner Tor.
So, da bin ich angekommen hier mit meiner App ohne Zettel. Der Apotheker, der wartet ja schon auf mich, ne? Den habe ich schon mir hier hinbestellt. Guten Morgen, Herr Zimmermann, grüße Sie.
Schönen guten Morgen, Herr
Fuchs. Christian Zimmermann von der Bärenapotheke. Ich habe mein Handy, ich lege es Ihnen mal hin. Ich habe hier so einen QR-Code. Gucken Sie mal, ob Sie mal was damit anfangen können.
Vielen Dank. So, dann scanne ich mal den QR-Code gleich ein. Ja, wunderbar. Okay. Genau. Na, und jetzt kann ich Ihr Rezept direkt vom Gematik-Server abrufen und sehe dann, welches Arzneimittel Sie bekommen, Herr Fuchs.
Ja. Na? Ein Kopfschmerzmittel, glaube ich, ist es, genau.
Ja, genau.
Wir lösen das jetzt mal nicht ein, weil ich habe ja tatsächlich keine Kopfschmerzen. Aber kommen tatsächlich schon einige Leute zu Ihnen hin? Wie ist es in den letzten Wochen?
Ja, also wir haben durchaus häufiger auch mal Patienten damit. Momentan ein Patient bis zwei Patienten pro Woche. Eher auch mal von einer Zahnarztpraxis zum Beispiel oder dergleichen. Aber wir merken auch, dass auch Internisten langsam aufs E-Rezept auch teilweise umsteigen.
Sind es jüngere Leute, ältere Leute gemischt? Wie nehmen Sie das wahr?
Also Mutter mit Tochter oder ich habe auch einen älteren Herrn und dergleichen. Also es ist total gemischt.
Man muss trotzdem ein bisschen affin sein für diese App. Man muss sich ja da anmelden und so. Möglicherweise müssen Sie sich auch eine neue aktuelle Krankenkassenkarte bestellen, die das tatsächlich kann, um sich da in der App anzumelden. Und der letzte Schrei, das geht aber noch nicht, soll dann sein, dass man tatsächlich in der Arztpraxis das direkt auf seine Krankenkassenkarte gescannt bekommt und dann hier einfach nur die Krankenkassenkarte einsteckt und dann der Apotheker sofort weiß, aha, Herr Fuchs kriegt ein Kopfschmerzmittel.
Und da war ich überrascht, dass der Apotheker gesagt hat, dass schon relativ viele Leute kommen. Also ein bis zwei pro Woche ist jetzt nicht viel, finde ich. Aber dass das Publikum, das diese App benutzt, relativ gemischt ist. Und dass das jetzt nicht nur so irgendwelche jungen Hipster sind, die sowieso die ganze Zeit nur in ihr Smartphone gucken.
So wie du.
So wie ich. Ja, Hipster, ja, Smartphone
auch. Kann jung, man ja auch nicht essen gehen. Ne? Der hat immer ein E-Rezept irgendwie, das er noch einlösen muss oder so. Es ist immer irgendwie was. Ja.
Aber wir müssen auf jeden Fall noch ganz dringend dazu sagen, für Menschen wie meine Mutter zum Beispiel, die jetzt Schnappatmung bekommen und sagen, oh mein Gott, aber ich kann das gar nicht und ich will das auch gar nicht. Dieses E-Rezept ist ein Kann, kein Muss. Ja? Also man darf auch weiterhin, man bekommt auch weiterhin die Papierrezepte in die Hand gedrückt und kann damit dann in die Apotheke seines Vertrauens laufen und sich auch gleich die Apothekenumschau mitnehmen.
Und dann ein Hinweis für meine Mutter. Cool, du kannst dir die App jetzt runterladen, geh zu deinem Arzt. Und meine Mutter ist dann nämlich so, die macht nämlich alles Neue mit, ist über 70. Und sie hatte mal irgendwie über Wochen einen Anfall, weil das kontaktlose Bezahlen nicht funktioniert hat mehr. Weil irgendwas in ihrem Smartphone verstellt war. Und dann musste sie jetzt mit der Karte zahlen und den PIN. Das fand sie ganz schrecklich. Also ich gehe davon aus, dass meine Mutter sehr schnell, sofort mit der App zum Arzt geht. Auch mal einfach nur, um zu gucken möglicherweise, um sich irgendwas zu verschreiben. Ja. Ja, also insofern für alle Mütter, was empfiehlt uns deine Mutter? Der ist egal.
Meine Mutter, die bleibt klassisch, die wird sich das klassisch ausdrucken lassen. Bis ich ihr dann irgendwann zeige, schau mal, das, was du dir hast ausdrucken lassen, diesen QR-Code, das ist genau dasselbe, was du auch auf dem Smartphone hast. Und dann werde ich ihr das einrichten und dann wird sie sich davon irgendwann überzeugen lassen. Ich habe großes Verständnis für deine Mutter, muss ich sagen, weil wenn ich irgendwo mit der Karte bezahlen muss, weil kontaktloses Bezahlen nicht geht, fühle ich mich sofort in die Steinzeit zurückversetzt.
Ich hasse es auch. Vor allen Dingen, ich habe ja so, jetzt kann man die PIN-Codes ja seit einigen Jahren schon immer selbst vergeben, aber habe ich einmal einen anderen genommen, weil ich dachte, ist ja sicherer, dass du nicht überall denselben PIN-Code hast. Und jetzt weiß ich immer nicht, welcher ist. Also für mich ist das voll krass. Geld abheben ist immer so ein, I don't know. Was?
Ich muss auch immer überlegen, ja.
Oh, das ist alles total schrecklich. So, aber viel wichtiger natürlich für die Weltpolitik ist, dass Frank-Walter Steinmeier dann doch noch sich in den Zug gesetzt hat und sich getraut hat, nach Kiew zu fahren. Letzte Woche war es ja alles noch unsicher. Da drohten noch iranische Drohnen sozusagen auch Frank-Walter Steinmeier zu verletzen. Heute scheint das anders zu sein. Er ist jetzt da. Er hat auch, nachdem er angekommen ist, kurz gesagt, also den Auszug sieht man heute Abend noch in der Tagesschau. Wir haben heute früher in den Nachrichten gehabt. Er hat jetzt nichts gesagt, was, wenn wir das verschweigen würden, dass jetzt alle sagen, was, warum habt ihr denn darüber nicht gesprochen? Er hat ja nur gesagt, wir stehen euch bei und er sei da, um sich anzugucken, wie das denn alles ist. War ja eine Reise mit Hindernissen, da muss man ja ganz ehrlich sagen. Erst hatte die Ukraine im April, war es glaube ich, ne, ausgeladen. Wahrscheinlich ja wegen seiner Vergangenheit, weil er ja so ein Russland-Versteher war, jetzt aus Sicht der Ukraine und die Russland-Politik mit zu verantworten hat, unter der wir heute leiden. Und ja, dann diese Sicherheitsbedenken. Also ist doch gut, dass er wenigstens da ist, oder?
Auf jeden Fall. Ich frage mich nur, hat sich jetzt die Sicherheitslage verändert oder war der innenpolitisch der Druck einfach zu groß?
Ja, ich glaube, der Druck war zu groß, weil alle sind ja über ihn hergefallen. Ich meine, er ist Bundespräsident, er kann sowieso in der Tagespolitik nicht viel ausrichten, ja, und dann hält er auch noch so Reden, die irgendwie so langweilig sind, und dann wäre das einzige Symbol, das er mal irgendwie abliefern könnte, wäre, mal vor Ort zu sein, dann fährt er nicht. Also es wird ja auch nicht an Steinmeier gelegen haben. Ne, wahrscheinlich werden irgendwie die ganzen Sicherheitsexperten gesagt haben, du, nee, fahr mal lieber nicht, weil Drohnenangriffe.
Ja. Ich weiß ja nicht. Ich habe noch eine andere Frage zu etwas, was du heute Morgen auch in den Nachrichten hattest. Du hast erzählt, dass die Ukraine erwartet, dass Deutschland 500 Millionen Euro pro Monat zahlt an Unterstützung. Und ich habe mich gefragt, oder ich dachte mir, unsere Hörer werden wahrscheinlich denken so, wir haben ja gerade selber Not irgendwie, ne, und verschulden uns immer mehr und so weiter. Haben wir dieses Geld oder hätten wir dieses Geld? Werden wir das zahlen? Und erzähl doch mal, wie ist
es? Also die Ukraine ist nicht die Erwartungshaltung im Sinne von, wir erwarten aber jetzt, wir verlangen wir so, sondern die haben mal so geschätzt. Also sie brauchen halt vergleichsweise viel Geld. Ist ja klar, für den Wiederaufbau des Landes. Und 500 Millionen klingt jetzt natürlich drastisch viel. Ob es jetzt dann 500 Millionen tatsächlich dann sind, wage ich nicht zu beurteilen. Aber jede Investition in die Infrastruktur der Ukraine ist so ein bisschen so eine Investition auch für uns selbst, für die deutsche Wirtschaft. Ja, also das ist ja, wenn wir uns mal angucken, was gerade so stattfindet. Ne? Gestern hat sich die Privatwirtschaft zusammengesetzt und geguckt, wie können wir denn der Ukraine helfen. Heute geht es auf politischer Ebene noch weiter. Ja, und dann wirkt das erstmal so, als würde man sagen, oh, wir geben denen jetzt das Geld und wir hier haben nichts. Man kann das auch als Wirtschaftsförderung betrachten. So ein bisschen wie
Wirtschaftsförderung, ne, sogar eigentlich.
Ja, so ein bisschen wie man Entwicklungshilfe auch betrachtet. Ne? Es ist ein Benefit, man hat was davon. Und wir alle haben ja ein Interesse daran, dass in den nächsten Jahrzehnten die Ukraine ein florierendes Land ist. Wenn man zum Beispiel mal, wer in Polen war, kurz nach der Wende und jetzt in Polen unterwegs ist, da sieht man mal, was mit Geld aus dem Westen, aus EU-Fördermitteln zum Beispiel irgendwie passieren kann. Und das Land hat sich total modernisiert. Dann kann man sagen, ja, aber hätte man das bei uns ausgegeben? Naja, aber dann hätten wir halt nicht so gute Wirtschaftskontakte in die ganze Welt hinaus. Das ist ja das, wovon die deutsche Wirtschaft profitiert. Also es sieht immer so aus, als würden wir anderen Geld schenken. Aber in Wahrheit tun wir es auch für uns selbst.
So, ihr wolltet noch über das Jugendwort des Jahres reden und habt mir dieses Thema übergeholfen. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Weil ich bin dann auch von jugendlich wirklich extremst weit entfernt.
Du bist der Jüngste.
Ja, okay, also dass ich der Jüngste bin, qualifiziert mich dafür, dass ich der Jüngste bin, dass ich der Jüngste bin, qualifiziert mich also dazu, darüber zu sprechen. Ja, also Smash ist das Jugendwort des Jahres. Und ich muss wirklich sagen, ich musste nachgucken, was das überhaupt bedeutet. Ich bin also auch wirklich raus. Es steht für mit jemandem etwas anfangen. Es ist also, habe ich mir gedacht, die Fortsetzung von einen Crush haben. Das kannte ich tatsächlich noch. Das kennt ihr auch, ne?
Crush.
Jemand einen Crush haben?
Crush on you gibt es also diesen Song. Mhm. Ich bin in dich verguckt oder so.
Das, ne? Das kannte ich so als Wort, das relativ viele Jugendliche benutzen. Ich habe vor allem den Crush auf sie oder ihn. Also Smash bedeutet so viel wie zertrümmern. Und in der englischen Umgangssprache kann das auch sowas bedeuten wie Sex haben. Kommt aus dem Smartphone-Spiel Smash or Pass. Da kann man sich einen Prominenten anzeigen lassen und dann kann man durchs Wischen auf dem Bildschirm nach rechts oder links entscheiden, ob man attraktiv oder unattraktiv findet.
Und wenn man attraktiv findet, dann ist es ein Smash.
Genau.
Und sonst wenn nicht, ist es ein Pass. Ja, genau. Okay. Ja, ja. Wir kennen das Wort ja auch, Smash-Hit.
Stimmt.
Also, ja, so ein Smash-Hit.
Stimmt, so tatsächlich.
So ein Knaller-Song oder ist das die Übersetzungs- Die richtige damals.
Ein Smash-Hit? Ja, das ist ein Knaller-Song. Und damit ich nicht hier alleine über das Jugendwort rede, jetzt an dich die Frage, Marc, ob du das, ich weiß, bin nicht sicher, ob du es weißt. Ich habe gelesen, also es war ein Online-Verfahren, also es wurde online abgestimmt. 43% haben sich für dieses Wort entschieden und ich habe gelesen, es sei ein Online-Verfahren unter Jugendlichen gewesen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, haben die sie wirklich sichergestellt, dass da nur Jugendliche abgestimmt haben?
Also ich weiß nicht, ob die tatsächlich gecheckt haben, ob das wirklich eine Jugendliche waren, aber die sagen, bei der Langenscheid-Jury oder beim Langenscheid-Verlag, muss ich ja sagen, es war ja in dem Fall keine Jury, dass nur zwischen 11 und, ich glaube, 20-Jährige abstimmen durften.
Ah ja, okay, gut.
Also nur diese Stimmen haben sie gezählt und das machen sie jetzt seit ein paar Jahren so, weil man ihnen ja vorher vorgeworfen hatte, ihr alten Säcke, setzt euch dann dahin, guckt euch die Vorschläge an und das, was ihr so halbwegs verstanden habt, das findet ihr dann irgendwie cool und dann wird es irgendwie peinlich. Und in dem Fall, ja, es ist ja völlig egal. Selbst wenn jetzt die Welt das Jugendwort des Jahres 2022 nicht gehört hätte, wäre es ja auch irgendwie nicht so schlimm gewesen. Insofern weiß ich nicht, ob man jetzt die allergrößten Sicherheitsverfahren, wo die dann noch irgendwie mit Postident mussten sich bestätigen lassen, dass die existieren oder so. Das weiß ich nicht, Ferenc. Das weiß ich wirklich nicht. Aber da sind wir mal wieder, der Nerd, ja. Der Nerd. Du bist eigentlich auch so eine Art Datenschützer. Oder so eine Art Chaos Computer Club lieber.
So ein Gatekeeper, man weiß es nicht genau.
Ja, irgendwie sowas. So, dann auf vielfachen Wunsch.
Auf deinen Wunsch hin. Du wolltest was mit Katzen hören.
Ferenc wollte was mit
Katzen. Ich wollte auch was mit Katzen hören.
Nein, ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer. Was mit Katzen?
Also, ich besitze ja eine Katze, Jomi, und habe neulich nicht richtig arbeiten können, weil die Katze auf meiner Computertastatur lag. Und es war so, dass ich mit Ferenc eigentlich was an meinem Rechner machen wollte, per Fernsteuerung und so weiter. Und habe gesagt, ich kann gerade nicht, weil die Katze liegt auf der Computertastatur. Und hat er gesagt, ach, guck doch mal nach, vielleicht ist das ja was für warum darum, warum Katzen so gerne auf Computertastaturen liegen. Ich behaupte, Ferenc, du hast mir sogar noch einen Link geschickt,
ja.
Wo es drin steht. Genau. Also, ich habe bislang gedacht, ja, die liegt da halt, weil der Computer irgendwie Wärme abgibt und Katzen mögen es ja gerne irgendwie muckelig warm. Aber es ist nicht so. Und es ist tatsächlich offiziell untersucht worden von Forscher einer Universität in Ungarn. Die haben herausgefunden, dass Katzen dazu in der Lage sind, menschliches Verhalten zu erfassen und nachzuahmen. So wie Affen, Orcas, Elstern und Elefanten zum Beispiel.
Da sind wir ja froh, dass ich kein Orca bei dir auf die Tastatur gelegt habe. Die sind ziemlich riesig.
Also Katzen imitieren unsere Handlungen, das Arbeiten am Computer, indem sie quasi mitarbeiten und dann auch die Tastatur in Beschlag nehmen. Und wer das jetzt süß findet, aber auch ein bisschen lästig, der kann auch einen alten Computer hinlegen, der kaputt ist oder ein Spielzeug oder sogar nur so eine Papptastatur. Also da sind die Katzen dann doch nicht so schlau, da legen sie sich dann auch drauf und haben das Gefühl, sie tun irgendwas Produktives.
Ich denke drüber nach. Also die Katze legt sich während des Arbeitens hin und imitiert damit den Menschen. Das heißt, hat die Katze beobachtet, dass die Menschen sagen, und legen sich dann erstmal hin? Nee. Ja, wollen die eigentlich tatsächlich sozusagen dann, indem sie sich dann da hinlegen, sagen, ich mache jetzt auch, was du machst?
Hm. Genau. Angeblich ja. Meinen die Forscher aus Ungarn.
Ja, cool.
Gut, dann müssen wir jetzt nur noch klären, welches menschliche Verhalten die Katzen eigentlich nachahmen, wenn sie sich in Vasen oder in Pappkisten reinlegen.
Das liegt doch irgendwie daran, dass die kommen ja irgendwie, diese Wildkatzen haben ja eigentlich in Wäldern gelebt und dass sie da in Höhlen immer irgendwie sich
zurückgezogen haben. Das ist so ein Schutzding, ne? Ja. Wenn man da nicht an sie rankommt, ja.
Also ein paar Sachen haben sie aus der Vergangenheit mitgebracht, ein paar Sachen gucken sich bei uns ab. Hoffentlich nur das Gute. Und das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
Schönen Dienstag euch.
Ciao, ciao.